Bin ich schon eingepegelt? Ich höre mich so leise.
Was hast du?
Die zwei. Ah ja, besser. Hm? Okay.
Okay, sind wir alle eingepegelt?
Ja, ich glaube.
Dann. Okay, willkommen auf unserer kleinen Sonderveranstaltung hier am Sendetisch. Wir haben das Radio eingeladen, in diesem Fall in Form von Manfred Gläuber, der beim Deutschlandradio arbeitet. Ja, sag was.
Ja, hallo erstmal und ja, was soll ich sagen? Das stimmt, ich arbeite beim Deutschlandradio, nicht nur beim Deutschlandradio, auch bei anderen Sendern. Ich bin freier Journalist, aber habe eigentlich immer nur für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet. Früher mal Fernsehen gemacht, lange Zeit, 20 Jahre. Und ehrlich gesagt, das Fernsehen wurde mir dann zu blöd und dann habe ich eigentlich nur noch Radio gemacht.
Okay, außerdem begrüßen wir bei uns den Erfinder des Studio Links, dessen Namen ich gerade
Sebastian.
Sebastian.
Hallo.
Hallo. Und den Stefan Schnetzel,
ja, Ajuvo. Oder Ajuvo, ja, hallo. Für meinen kurzen, seltsamen Kampfnamen kann ich nichts. Mein Podcast heißt damals TM, der Rest erklärt sich von selber.
Genau, und ich habe mir gesagt, weil ich vorgestern beim Deutschlandradio war und wir uns mal hier irgendwie im Gespräch darauf gekommen sind, dass ihr überhaupt nichts über Podcasting macht, dass ihr mal zu uns runterkommen könntet und wir mal zu euch hochkommen könntet und wir demzufolge jetzt mal zwei Podcasts aufnehmen.
Also ganz so ist es natürlich nicht. Wir machen natürlich schon viel über Podcasting. Auch machen wir selber auch Podcasts. Im Deutschlandfunk ja. Gibt es ja zum Beispiel den Podcast über den Tag. Was mich persönlich angeht, bin ich eigentlich ein ziemlich alter Podcaster. Ich habe schon im Jahr 2006 mit Kollegen zusammen den Podcast Computer Club 2 gemacht, der vielleicht okay. Ein bisschen anders war als die Podcasts, die so heute laufen. Das war auch
stimmt, ich erinnere mich, da war was.
Also wir sind schon mit Podcast irgendwie ganz nah oder ganz eng.
Ja, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass der Deutschlandfunk zum CCT gekommen ist?
Ah, das muss ich jetzt mal genau nachdenken.
Sehr lange her.
Das ist erstens sehr lange her. Wir sind ja schon ziemlich lange hier mit auf dieser Veranstaltung. Seit, ich schätze mal, 10 Jahren eigentlich so eng, dass wir hier, ich sag mal, auch Teil sein dürfen vom Chaos Communication Kongress. Also nicht nur die klassischen Reporter sind, die hier rumlaufen, von Engel begleitet, dann eben halt ihre Berichte machen, sondern wir haben ja hier auch ein Studio, aus dem wir produzieren und größere Sendungen auch machen und haben ein freundschaftliches Verhältnis auch mit dem Chaos Computer Club. Das ist so seit ungefähr 10 Jahren, ich weiß es jetzt nicht genau, aber Berichten, das machen wir schon länger. Peter Welchering, der vielleicht gleich auch noch zu uns stößt, der Peter war beim ersten Chaos Communication Kongress im Adelstädter Bürgerhaus dabei, also so lange sind wir schon dabei.
Ja, ja.
Okay. Ja, Technik ist natürlich immer so ein Ding. Deutschlandradio hat da sicherlich die eigene Technik. Und in der Podcast-Welt hat ja, Sebastian, da hast du einiges in Bewegung gebracht. Hast zumindest die schlechten Skype-Verbindungen, unter denen wir doch als Podcaster öfters mal gelitten haben, zu einem Ding der Vergangenheit gemacht. Also bei uns beim Countdown-Podcast benutzen wir die und wir benutzen praktisch nur noch die Aufnahme von Studio Link und keine Lokalaufnahmen mehr. Ja, wie ist es dazu gekommen? Ich meine, du hast hier ein Programm geschrieben, das fast schon Radioqualität hat. Und
ja.
Mit
ja,
einigem.
Also, genau, also ich war damals auf der Suche nach einem Projekt und dann habe ich halt gesehen, dass da Bedarf besteht und mich hat es dann auch mal gereizt, mal was mit Audio speziell zu machen und ja, das hat mich dann angefixt und dann habe ich halt da mal versucht, was umzusetzen. Das hat dann auch relativ lange gedauert, also ich glaube, angefangen habe ich 2013 mit den ersten Schritten, dann war das noch alles eher so auf Raspberry Pi, BeagleBone zugeschnitten erst auf eigene Hardware, aber dann ging es auch so Richtung Cross-Plattform, dass das auch die breite Masse nutzen kann.
Ja, ich erinnere mich noch an deine ersten tollen orangen Geräte auf dem Podlove-Workshop.
Genau, die sind auch nicht außer Welt, aber die sind zeitlich jetzt so ein bisschen von der Priorität nach hinten gerutscht, weil, ja.
Ich finde, das ist übrigens eine coole Software. Wir haben die uns natürlich auch sofort angesehen, als wir davon gehört haben und geguckt, ob wir sie auch nutzen können für unsere Projekte. Wir haben ja das Hauptproblem, dass wir, also zumindest in dem Programm von Deutschlandfunk, dass wir in vielen Sendungen einfach die inhaltliche Entscheidung haben, wir wollen zum Beispiel Gesprächspartner nicht in Telefonqualität haben. Mhm. Ja, morgens früh mit den Politikern ist das klar, dass das Telefon ist, ja. Das ist anders nicht zu organisieren. Ist auch der Aktualität geschuldet, aber wir sagen, wenn wir eben halt zum Beispiel qualitativ hochstehende Berichterstattung machen über Wissenschaft, dann sollten wir uns auch bemühen, eine vernünftige Tonqualität abzuliefern. Und das ist deswegen so schwierig, weil, weiß ich, wenn du mit irgendeinem Professor einen Termin machen willst oder sowas und du sagst ihm meinetwegen, ja, okay, dann fahren Sie bitte neu ins Studio, und dann sagt er, oh, das kostet mich 2 Stunden. Ja, das geht nicht. So, und da haben wir immer nach Lösungen gesucht, die technisch eben halt wirklich gute Qualität bringen. Letztendlich sind wir, und StudioLink war eine super Lösung, aber sie hat unser Problem nicht ganz gefixt, weil unser Problem ist eigentlich nicht die Übertragungsstrecke. Dafür gibt es mittlerweile sehr viele Lösungen. Das
sind meistens die Leute am anderen Ende, ne?
Ja, das Hauptproblem ist, dass die Leute eben halt eigentlich ein vernünftiges Mikrofon und vernünftigen Kopfhörer brauchen, um eben halt die Qualität zu machen und vor allen Dingen eine ruhige Umgebung, eine nicht hallende Umgebung, solche Sachen. Ja. Und das versuchen wir denen jetzt immer zu erklären. Wir arbeiten beim Deutschlandfunk mit einer App, die nennt sich Report It. Und das Schöne an dieser App ist, die kann man so konfigurieren über eine User-Kennung, dass da alle Parameter schon komplett konfiguriert sind. Und der braucht eigentlich, also der Gesprächspartner, der drückt dann nur noch auf Connect zur ausgemachten Zeit, und dann ist er mit unserem Studio verbunden. Und wenn er hoffentlich alles richtig macht, dann kann man ihm, oder wenn er mal was falsch macht, dann kann man ihm sagen, hör mal, du klingst irgendwie total hallig, kannst du mal woanders hingehen oder sowas.
Ja.
Aber wir arbeiten dann trotzdem so, dass die Aufnahme, die das Smartphone gleichzeitig macht, dass die uns dann später noch rübergeschickt wird, ins System gespielt wird, und dann benutzen wir die, weil die Verbindungen über Voice-over-IP sind meistens einfach zu instabil.
Ja.
Übrigens, okay. um euch ein bisschen zu ärgern, das ist der Punkt, wo ich mir persönlich dann immer die Abschaffung der Netzneutralität wünsche.
Ah, und sage, damit dein Programm besser durchkommt.
Und sage, eigentlich bräuchten wir als Radiomacher eigentlich eine bevorzugte Strecke.
Ah.
Und ich begründe das auch damit, dass ich sage, okay, warum sollte es nicht so sein, dass wenn ich eben halt ein Interview mache, ja, was dann später ungefähr, sagen wir mal, in unserem Fall 200.000 Leute hören. Ja, warum sollte ich dann nicht dann ein bisschen bessere Leitungsqualität bekommen oder Anspruch darauf haben? Sage aber gleichzeitig, wenn man Netzneutralität einschränken würde, dann müsste man das aufgrund von Gesetzen und einer demokratischen Entscheidung
machen. Ja, da fängt das Problem an.
Oder man müsste eine technische Lösung finden, die letzten Endes Qualität mit mehr Aufwand und entsprechend mehr Kosten garantieren kann, ohne dass man die Neutralität direkt einschränkt.
Naja, also das Problem ist immer, wenn Geld im Spiel ist, dann hast du eben halt das Problem, dass irgendwelche Leute mit Geld eben halt das Problem lösen, und die Leute, die kein Geld haben, haben dann die Probleme an der Hacke, und das will ich ja eigentlich nicht.
Vielleicht ist das am Ende genauso wie beim privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen. Vielleicht braucht es zwei Systeme, die sich da sinnvoll gegenseitig herausfordern und irgendwie befruchten. Ich weiß es nicht. Hattest du gesagt, wer ich bin, dass ich immer dazwischen quatsche hier?
Hatte ich das gesagt? Ich glaube schon, du bist der Ajuro, der
Steffen. Vom damals TM-Podcast.
Der Stefan Schnetzel.
Ich wollte nämlich die dritte Front eigentlich auch noch ganz kurz aufmachen hier. Ich sitze ja hier, weil ich eine Radio-Vergangenheit habe beim schwedischen Rundfunk und weil ich ja Podcast so mache, wie der Herrgott den Podcast erschaffen hat, will sagen, wie so eine qualitative Sozialforschung. Ich fange auf der Basis einer Mindmap mit meinen Gesprächspartnern an, und ob es dann 1 oder 3 Stunden dauert, das wird man sehen. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Formatunterschied hierbei. Wir sollten vielleicht die Formatfront hier auch nochmal aufmachen. Also mein Podcast ist damals TM, das ist ein Geschichtspodcast besonderer Art, und den hören nicht 200.000, den hören ein paar tausend Leute. Ich glaube, das sind zwei wirklich verschiedene Dinge, die sich auch hier wieder zwei Systeme gegenseitig befruchten sollen, aber um Gottes Willen niemals ineinander übergehen oder irgendwie mergen oder so.
Okay, ich begrüße in der Runde den Peter Welchering. Hallo?
Ja, hallo.
Ah, ist eingepegelt?
Ist super. Eingepegelt, alles super.
Perfekt. Peter, sag kurz ein paar Worte über dich.
Ich arbeite seit 1983 als Journalist. Ich bin da nicht freiwillig hingekommen. Ich musste halt einfach arbeiten gehen und bin dann da gelandet und kümmere mich vor allen Dingen seit vielen Jahren so um die Schnittstelle von Politik und Informationstechnik. Ja, und das ist ja ein weites Feld geworden. Da hat man viel zu berichten. Da hat man jetzt auch viel Frusterlebnisse, weil das, was man berichtet, bewirkt dann in der Politik doch nicht so viel, wie man es gern hätte.
Ja, wir waren im Gespräch praktisch an der Stelle, an der ich kurz darauf eingehen wollte, dass Podcast und Rundfunk ja doch zwei sehr unterschiedliche Sendungsformate letzten Endes hervorgebracht haben. Und wahrscheinlich liegt es daran, dass man im Radio doch sehr an den Sendeplan gebunden ist, also sehr genaue Formate hat. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, man hat mehr Geld, um mehr Aufwand zu betreiben, um qualitativ teilweise sehr viel höherwertige Sendungen zu bringen. Wie sieht das von der Radioseite erstmal aus? Danach können wir noch auf die Podcast-Seite eingehen.
Naja, also ich würde mal jetzt Qualität, oder reden wir erstmal über Qualität. Also wenn wir über, ich sag mal, technische Qualität und Einhaltung von ästhetischen, künstlerischen Standards reden, dann ist das, glaube ich, in der Regel so, dass du beim Radio einen Vorteil hast. Ganz einfach, weil du mehr Geld hast, du kannst echte Experten zum Beispiel engagieren, ja, wirklich richtig gute Regisseure, richtig gute Autoren und so weiter und so fort. Aber wenn du jetzt Qualität mit Fachwissen und vielleicht auch mit Emphase bemisst, dann sage ich dir, gibt es bei den Podcastern natürlich super hochqualitative Angebote. Das ist das eine. Ich glaube, die wesentlichen Unterschiede liegen darin, dass du beim Radio erstens immer mit einer knappen Ressource zu kämpfen hast. Die knappe Ressource heißt Zeit.
Ja. Ja?
Das heißt also, ich habe zum Beispiel die Sendung, die ich betreue, Computer und Kommunikation, da weiß ich ganz genau, das sind 27 Minuten und 10 Sekunden, die ich spielen kann. Ja. So, und die muss ich einhalten, komme was wolle. Ja, weil um voll sind Nachrichten. Ja, und wenn ich da immer noch quatschen würde, dann macht der Tontechniker meinen Hahn zu und dreht die Nachrichten auf. Ende.
Ja, das ist so ziemlich das genaue Gegenteil von dem, was man beim Podcast macht. Muss man sagen, wir sind jetzt hier auf dem Sendetisch und wir haben jetzt plötzlich das gleiche Problem. Wir haben einen vollen Plan, der stündlich getaktet ist. Das ist dem Podcaster eigentlich etwas ein Graus sozusagen. Wenn wir uns beim Countdown-Podcast, den ich mache, Aktuelles aus der Raumfahrt, da setzen wir uns hin und wenn es 2 Stunden dauert, dann dauert es 2 Stunden. Wenn es 3 Stunden werden, dann werden es halt 3. Das ist alles nicht weiter tragisch. Also wir können uns dann den Raum nehmen, den wir brauchen, insofern wir noch irgendwie wach sind oder so. Es hat natürlich dann auch hat natürlich auch große Vorteile, weil man sagen kann, wir haben ein bestimmtes Thema und wir können das jetzt ausdiskutieren. Bis zum bitteren Ende, wenn es sein muss.
Ja, ich glaube, da kann Radio weniger spontan reagieren, als man das in so einem Podcast kann. Ne? Denn für eine Sendung plane ich auch meine Interviewpartner vor. Häufig besuche ich die vorher, mache meine Interviews, um die O-Töne zu haben. Mhm. Und das, was ihr dann in diesen 2 bis 3 Stunden macht, das machen wir dann in der Zeit davor. Suchen uns dann aber diese 1, 2 O-Töne, 25, 30 Sekunden aus, um die dann auch wirklich auf die Sendung zu bringen.
Ist das eigentlich eine Möglichkeit, mal ein hybrides Format zu versuchen, wenn du so viel Material hast vorher, so ähnlich wie ich mit meinen Gesprächspartnern auch? Also ich mache das so ganz qualitativ, so mit Mindmap, und dann dauert das eben 1 oder 3 Stunden, je nachdem, das weiß ich vorher nicht. Wäre es nicht denkbar, eine 20-minütige Wissenschaftssendung zu komplettieren mit einem 2- bis 3-stündigen Hintergrund-Podcast als Extra-Angebot obendrauf, wo man das ganze Material, was man vorher hat, länger schneiden kann möglicherweise und wo man vielleicht höhere Interaktionen reinnehmen kann oder sowas? Oder ist das dann wieder die Zeitressource für die Hintergrundarbeit, die dann wieder fehlt? Also
ja, das Problem daran ist ja, das meine ich gar nicht negativ. Wir stehen ja auch unter Beobachtung. Alles, was wir veröffentlichen, Ja, das muss nicht nur formalen Kriterien entsprechen, sondern das muss auch gesetzlichen Kriterien entsprechen. Es muss verantwortet werden. Da
also
muss
abgenommen sein, ja.
Es muss ein Redakteur das abnehmen und so weiter und so fort. So, und unsere Ressourcen, die wir haben, sprich das Geld, was wir haben, das ist im Wesentlichen aufgeteilt. Das ist aufgeteilt für den Online-Bereich, das ist aufgeteilt für die Sendungen, die gemacht werden müssen, weil das Programm da ist. So, und alles, was darüber hinaus ist, können wir eigentlich, wenn, dann erstmal nur in Projekten machen.
Ja, ja, klar.
So, es sei denn, es kommt dann irgendjemand und sagt, boah, das ist eigentlich eine klasse Angelegenheit. Wir machen jetzt aus dem Projekt eine regelmäßige Geschichte. Und dann muss man auch noch zusätzlich gucken, und das wisst ihr ja alle, wir werden ja enorm beäugt, was wir außerhalb eben halt unserer tatsächlichen On-Air Geschichten
machen.
Das ist
das politische Problem, das politische presseähnliche Angebot. Ja,
genau,
ja.
Das presseähnliche Angebot. Und ich garantiere dir, da werden ganz schnell Leute sein, die uns fragen, ob das wirklich unsere Aufgabe ist, das
abgesehen
zu machen.
Abgesehen davon, dass der Radioredakteur, wie man ihn kennt, dir was erzählen wird, wenn er deine 3,5 Stunden Extra-Podcast abnehmen soll und sich meinetwegen in doppelter Geschwindigkeit anhören.
Dann, na, das glaube ich, das glaube ich nicht. Also da sind die Kollegen schon aufgeschlossen. Ja, ja. Wir haben ja sowas, wir haben zum Beispiel, ich glaube, das ist jetzt 10 oder 12 Jahre her, da haben wir zum Beispiel auf der CeBIT einfach jeden Tag eine Stunde
80 Minuten
CeBIT-Magazin noch zusätzlich gemacht. Ja, als Videopodcast. So, das war ein Experiment, ein Versuch und so weiter. Und die Redakteure, die das haben, das super gepusht. Die haben uns dazu ermutigt, das zu machen. Ja, das ist nicht das Problem, dass da die festangestellten Redakteure das nicht wollen. Sie wollen das alle, aber wir sind eben halt nun mal daran gebunden, dass wir uns an Gesetze halten, an die Spielregeln der Rundfunkstaatsverträge und so weiter, weil wir ja Geld ausgeben, was eigentlich euch gehört, nämlich den Gebührenzahlern.
Ja. Ja.
Wobei in der Tat sehe ich auch da eine wichtige Entwicklungsmöglichkeit für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja. Und da würde ich sogar noch über einen Podcast etwa alle Interviews zu einer Sendung, so wie sie wirklich geführt wurden, auch bereitzustellen, hinausgehen und würde sagen, all das, was wir an beispielsweise auch Recherchematerial, Informantenschutz natürlich immer vorausgesetzt, das ist oberste Priorität, aber das, was wir so an Recherchematerial haben, das stellen wir auch zusammen, stellen wir auch auf eine Seite und dann kann der Hörer sich auch, wenn er den Beitrag gehört hat, noch einmal angucken, was war denn das Ausgangsmaterial, was haben die daraus gemacht, wie haben die das bewertet und ich fühlte mich jetzt gut oder schlecht informiert, hängt das mit dem Ausgangsmaterial zusammen, hängt das damit zusammen, was der Journalist daraus gemacht hat.
Ja.
Und ich glaube, das wird eine ziemlich wichtige Entwicklung deshalb für den öffentlich-rechtlichen Hörfunk werden, weil wir damit mehr Transparenz in unsere Arbeit bringen.
Ja, auch mehr Verständlichkeit, mehr Pädagogik vielleicht sogar.
Ja, Pädagogik weiß ich nicht.
Also durchaus. Also,
ich halte ja wenig von dieser Vorstellung des Journalisten als Volkspädagogen.
Absolut nicht. Nein, das meine ich gar nicht. Aber mit pädagogischer Grundlage, also mit Schaffung von Transparenz im Sinne von Nachvollziehbarkeit, das ist ja auch eine pädagogische Aufgabe.
Nachvollziehbarkeit auf alle Fälle, damit eben auch, ich sag mal, eine Befähigung zur Urteilsfähigkeit. Was wurde denn wirklich daraus gemacht?
Genau.
Und ist das angemessen gewesen?
Genau. Im Sinne der Etablierung eines vertrauenswürdigen Prozesses von der Produktion zur Sendung so.
Ja, ich denke, wir haben schon als öffentlich-rechtliche Journalisten die Aufgabe, unser Verhalten, unser Tun, unseren Job so weit transparent möglich zu machen, wie es nur eben geht.
Ja.
Die Grenze liegt eben für mich tatsächlich da, wenn mir Informanten etwas geben, müssen die natürlich geschützt sein, damit wir weiterhin auch mit diesen Informanten arbeiten
können. Das kann man auch so aufbereiten und eben das einsprechen lassen.
Kleinen
so,
Moment, der, ist, ne? Der Peter Kläuber wird schon leicht unruhig. Ich glaube, die 20 Minuten, die er an Zeit hatte.
Ich habe noch 5 Minuten, ist okay.
Du hast noch 5 Minuten, okay.
Weil immer noch versteckte Ressourcen. Danach muss ich arbeiten gehen, sprich also für die Rundfunkgebühren
das
was tun.
Das begrüßen wir sehr.
Ja, wir suchen ja immer noch nach Leuten, die freiwillig Rundfunkgebühren bezahlen. Ich weiß gar nicht, warum das so ein Problem ist.
Ja, ich auch nicht mehr. Aber es gab mal andere Zeiten, muss ich leider auch sagen.
Ja. So, verdammt, mir sind gerade die Fragen ausgekommen.
Wir haben das doch wunderbar hingekriegt. Wir haben über die Technik geredet, wie es gegenseitig befruchtet. Wir haben über hybride Formate geredet. Wir haben über Methodik geredet. Wir haben über Transparenz und einen vertrauenswürdigen Produktionsprozess geredet. Das ist doch schon mal ein Anfang, auf den man aufbauen kann.
Inwiefern denkt ihr, würdet ihr von größerer zeitlicher Flexibilität profitieren? Ich meine, man könnte sich ja vorstellen, dass es ein Online-Radio-Angebot von Deutschlandfunk gäbe, bei dem man einfach, bei dem man nicht mehr auf das lineare Format angewiesen ist, sondern sich einfach bloß auf sich einfach die Sendung, die einen gerade interessiert, klickt und dann in 24 Stunden, sagen wir, 48 oder 72 Stunden Programm hat.
Also ganz ehrlich, ich bin eigentlich ganz froh über das zeitliche Korsett, was ich habe. Also erstens gelte ich so ein bisschen als Sekunden-Junkie, also ich halte mich immer ganz strikt an meine Pläne. Aber auf der anderen Seite finde ich auch, das führt ja dazu, wenn du eben halt mit dieser knappen Ressource kämpfen musst, dann musst du dich ja auch bei den Inhalten immer damit auseinandersetzen, dass du wirklich eindampfst. Ja, dass du musst eben halt aus diesem Zeitdruck heraus immer dafür sorgen, dass du sozusagen wirklich das Wichtigste, das Relevanteste raussuchst. Und das ist ja eigentlich auch eine Dienstleistung, die wir unseren Hörern für ihre Rundfunkgebühren tatsächlich geben, dass wir nicht eben halt sie dazu zwingen, sich die Zeit und die Muße zu nehmen, einem großen Diskussionsprozess zu folgen, sondern dass wir ihnen tatsächlich in einer halben Stunde sozusagen das Wichtigste bringen. Darauf können sie sich verlassen. Und sie haben ja die Möglichkeit, wenn sie sagen, okay, mich interessiert es und ich will tiefer eintauchen, in die vielen, vielen Podcast-Angebote reinzugehen. Ich finde, das ist eine komplementäre Angelegenheit. Das ist gar kein Widerspruch oder ein Dualismus, sondern das ist echt komplementär. Wir strengen uns an, dass wir in 30 Minuten das Wichtigste bringen, das, was wir für relevant halten, das ist unsere Aufgabe. Und in den Podcasts sind die Leute, die tatsächlich in eine tiefe Welt eintauchen. Ich finde, das ist eigentlich eine super Kombination.
Denke ich auch. Ich denke auch zu unseren linearen Sendungen, zu unseren linearen Sendungen, die wir dann eben tatsächlich auch linear brauchen, weil ich glaube, es gibt ja das Bedürfnis der Menschen am Tag auch mit einem solchen Informationsangebot sehr aktuell begleitet zu werden. Da brauchen wir auch eine Entwicklungsmöglichkeit im Online-, im Podcast-Bereich, bei dem dann eben sehr viel hintergründiger berichtet werden kann. Und das greift gut ineinander. Wenn ich das ergänze, dann glaube ich, haben gerade öffentlich-rechtliche Journalisten da eine gute Arbeitsmöglichkeit und können auch eine Menge für Verständnis und eben auch für Meinungsvielfalt sorgen.
Okay, Sebastian, ich habe dich jetzt ziemlich immer ausgelassen, weil ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, wie weit du in der Podcast-Welt, abgesehen davon, dass du Studio-Link gemacht hast, unterwegs warst.
Doch, er hat doch einen Podcast, einen Meta-Podcast-Sendegarten, ne?
Genau, also, im Sendegarten machen wir zum Beispiel alle 14 Tage quasi einen Podcast, der sich um alle Themen im Podcast-Land dreht. Also wir laden halt auch immer eine Person ein, die wir dann zu ihren Interviewformaten oder halt Podcast-Formaten befragen und auch, wie sie zum Podcasten gekommen sind.
Nele Heise ist da.
Ah, Nele ist da. Hallo, hervorragend. Kannst du gleich Manfred Kleubers Platz einnehmen?
Genau, die Nummer 8 war das noch. Ja. Hallo, Nele.
Hallo, Nele.
So, Nele Heise, wir hatten dich eingeladen.
Pegel, sprich mal ein bisschen, Nele. Ich höre sie nicht, aber...
Hörte mich jetzt.
Ja, super.
Perfekt. Sag mal kurz, wer du bist, wieso wir dich hier eingeladen haben.
Ich bin Nele Heise, ich bin Medienforscherin und beschäftige mich seit 5 Jahren mit dem Thema Podcast. Unter anderem mit Wissenschaftspodcast.
Ja. Okay, aber zurück zum Podcast Boulevard hier, Sendegarten, du warst noch nicht fertig.
Genau, richtig. Nele war ja auch schon zu Gast oder Ayu war auch schon zu Gast. Das heißt also, wir versuchen eigentlich jeden so weit, also wir haben eine ziemlich lange Liste an Personen und suchen auch immer noch jemanden, der dann dazukommt. Und ja, da versuchen wir das im Detail aufzudröseln, gucken uns technische Sachen an, gucken uns auch natürlich, was das Radio macht, was auch jetzt die Presse macht. Also ich meine, die Zeit hat ja jetzt Podcasts veröffentlicht. Also es nimmt ja sehr viel Fahrt auf dieses Jahr oder hat sehr viel Fahrt dieses Jahr aufgenommen nochmal zusätzlich. Ja.
Inwiefern sind das Formate im Podcast, die auch im Radio gemacht werden? Weil, also was es im Podcast ja praktisch überhaupt nicht gibt, sind die klassischen Nachrichtensendungen, weil das ist einfach, ja, Podcasts sind ja zeitsouverän mehr oder weniger, das bringt nicht sehr viel. Aber so Personenporträts, ich kann mich erinnern, dass es eine große Zeit des Radios gab, wo es lange Gespräche im Radio gab, die man heutzutage eher selten findet.
Ja, also im Deutschlandfunk haben wir diese Angebote immer noch und wir werden die auch behalten, trotz zunehmenden Drucks von ganz verschiedenen Seiten, dass sowas doch nicht mehr zeitgemäß sei und alles schneller und kürzer werden muss. Ich halte es auch für einen ganz wichtigen Ansatz, der auch im Radio weiter gepflegt werden sollte, denn dadurch kann ich ja auch sehr viel Inhalt rüberbringen. Und Inhalt ist ja häufig auch an Personen gebunden. Und ich kann Inhalt häufig auch sehr viel verständlicher rüberbringen, wenn ich mich dann beispielsweise mit einem Politiker, mit einem Forscher, mit irgendeinem Bekannten, mit einer bekannten Persönlichkeit unterhalte und auch so ein bisschen deutlich macht, was steckt denn da an subjektiven und persönlichen Interessen, Motiven, genau das zu tun, was er getan hat, dahinter. Und ich glaube, dann wird sehr viel mehr auch ganzheitlich vermittelt, was eben letztlich auch unser Leben ausmacht. Und wir wollen ja im Radio auch Lebenswirklichkeit einfach vermitteln.
Ja. Okay, nun reden wir hier von Forschung und wir haben eine Forscherin am Tisch sitzen. Ja, machen wir das doch gleich einmal. Nele, du forschst über Podcasts. Ja, was interessiert die Leute denn, also nach deiner Forschung zumindest, an Podcasts? Und warum tun die das und warum können die ihre Bedürfnisse nicht mit Radio allein befriedigen?
Naja, ich würde erstmal meinem Vorredner total zustimmen. Das ist natürlich eine Stärke auch des Radios, gerade dieses Persönliche und das Themen auch nochmal anders zu vermitteln durch Sprache und wie wir übers Hören wahrnehmen, ist nochmal was ganz anderes. Und das ist auch eine Qualität, die viele Menschen eben am Podcasting schätzen. Ne? Also, dass man auch mal andere Stimmen hört oder vielleicht andere Perspektiven auf Themen wahrnimmt. Und zum Beispiel das Thema Wissenschaft oder Politik und Gesellschaft, das sind schon Themen, die wirklich auch gut, sagen wir mal, geklickt werden im Podcasting-Bereich, was man so aus der Forschung heraus weiß, ist natürlich auch ein bisschen bedingt durch das Angebot, was wir haben. Also wir hatten ja wirklich lange viel auch, was die Öffentlich-Rechtlichen sozusagen im Podcasting angeboten haben, neben anderen aus der freien Szene an Angeboten. Und man kann sagen, der ganze Markt in den 5 Jahren, in denen ich mich jetzt damit verstärkt auseinandersetze, ist extrem viel breiter geworden, heterogener würde ich auch sagen. Jetzt gerade in den letzten paar Jahren kommen immer mehr Anbieter dazu, die natürlich auch andere Themen bedienen und vielleicht dann auch andere Zielgruppen für das Medium gewinnen können oder eben auch mitnehmen. Und ich glaube, was so den Erfolg von Podcasting nach wie vor ausmacht, ist eben diese Nutzungssouveränität, die ich dabei habe. Dass ich mir aussuchen kann, wo, wann und wie ich eben diese Inhalte konsumiere. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung sozusagen für Radiosender, ganz klar. Und vielleicht für Journalismus generell diese Bedürfnisse, die die Menschen heute haben und vielleicht auch gerade die jüngeren Zielgruppen vermehrt mitbringen, auch in interessante und spannende Formate umzumünzen. Und man muss da einfach präsent sein. Von daher ist es eigentlich gar nicht mehr wegzudenken, ja, dass auch Podcast Teil des Medienmenüs sind heutzutage.
Ja.
Wobei, wenn ich da nochmal einhaken darf, also die Nutzungssouveränität, ja, die ist da, aber aus der Nutzungssouveränität wird nicht unbedingt eine Produktionssouveränität.
Richtig.
Also den ersten Podcast habe ich 1999 gemacht und seitdem habe ich wirklich durchgängig die Erfahrung gemacht, wenn ich einen Podcast anbiete, muss ich den zu einer bestimmten Sendezeit veröffentlichen. Sonst hat er keine Chance am Markt, setze ich dich durch. Genau, er muss verlässlich sein. Wenn es aus irgendwelchen technischen Gründen mal 5 Minuten später wird, dann haben sich die Podcast-Nutzer beschwert, dann gab es Mails, dann gab es irgendwelche Diskussionsanträge. Und ich glaube insofern, ganz weg von dem, was wir so im linearen Radio haben, ist dann die Podcast-Szene auch nicht. Zumindest in diesem Bereich, da macht sie ähnliche Erfahrungen.
Ich glaube, das ist ähnlich wie auf YouTube.
Ja, also im Bereich der Produktion wollte ich auch nochmal eine Erfahrung beifügen. Ich habe auch vor ungefähr 20 Jahren mitgeholfen, den Rundfunk, bei dem ich damals arbeitete in Schweden, organisatorisch so zu reformieren, dass er auf sowas vorbereitet wäre, wie die Aufhebung von Kanalstrukturen und von linearem Radio. Damals hieß das Zauberwort DAB, wir wissen alle, was draus geworden ist, Digital Audio Broadcast. Und da haben die Oberen gesagt, oh, wir müssen die Kanalstrukturen, Programm 1, 2, 3, 4, mehr hatten wir damals nicht, auflösen. Und wir haben also im Gebäude alle umgesetzt und Treppenhäuser gebaut und Schulungen gemacht. Und es war auch nicht so einfach, wenn so ein Kulturredakteur von Programm 1, das ist so der schwedische Deutschlandfunk, mit einem Jugendredakteur von Programm 3 plötzlich zusammenarbeiten soll, um Gottes Willen. Ah, furchtbar, diese so, nicht? Also da gab es buchstäbliche Berührungs- und Besprechungsängste und da gab es auch die Podcast-Idee. Wir haben dann angefangen tatsächlich mit MP3s, die gab es ja schon, die wir im Hause so verteilt haben, im Intranet, angefangen über unsere Arbeit dieser Reform zu berichten. Und ja, Treppenwitz, das ist alles nicht mehr vorhanden. Das ist dem Archivierungsalgorithmus irgendwie entgangen und das gibt es nicht mehr, außer ein paar private Kassettenkopien. Mal sehen, wie das beim Podcast wird. Also man muss auch die Fähigkeit zum Produzieren überhaupt erstmal schaffen. Und ich glaube, das wird in Deutschland auch noch so sein. Also beide Seiten, die Podcaster und die Rundfunkmacher, müssen sich auch erstmal selber darauf einstellen, individuell und organisatorisch.
Es ist ja nie immer nur ein Technikwandel, sondern natürlich auch ein kultureller Wandel. Ne? Also das ist ganz klar. Und in meiner Arbeit auch mit verschiedenen öffentlich-rechtlichen Rundfunkhäusern kriegt man das schon mit, dass es da immer noch Barrieren gibt.
Oh ja.
Und auch tatsächlich bei der Nutzung. Ich wollte auch noch was ergänzen zu dem Thema Linearität. Also man muss schon auch sagen, dass Live-Radio oder Radio als Medium wird ja immer so als Begleitmedium beschrieben. Ich glaube, das hat ganz unterschiedliche Funktionen, aber tatsächlich auch nochmal andere Bedarfe bei den Menschen sozusagen erfüllt als dieses On-Demand. Also wenn wir an Podcast denken, ist es ja auch häufig ein Medium, was alleine konsumiert wird. Ja. Und wenn es um Live-Radio zum Beispiel geht oder Inforadio, da will ich dann eben up-to-date, dann will ich die Nachrichten, dann will ich vielleicht Kontakt zur Welt haben und dieses eigene Programm machen, das Zusammenstellen von meinem eigenen quasi meiner eigenen Hör-zu-mäßig, was man ja so mit dem Podcast machen kann. Das ist, glaube ich, auch etwas, was vielleicht eher Menschen mit einem besonders hohen Informationsbedürfnis zum Beispiel auch schon aktiv verfolgen. Aber wenn wir uns die Zahlen angucken, ich glaube, so 13% ungefähr aller Online-User hören mal ganz selten, zumindest selten, Podcasts. Und das ist so eine Zahl, die wächst auch seit ein paar Jahren gar nicht so wahnsinnig. Also es ist nach wie vor schon ein Liebhabermedium letzten Endes.
Ja, ich denke, es trägt eine spezielle Bedürfnisrechnung. Mhm. Die Bedürfnis des Pendlers oder des Menschen, der allein mit sich und der Stimme in seinem Kopfhörer ist in ganz bestimmten, zum Teil auch sehr intimen Situationen. Das beginnen ja auch die Werber langsam für sich zu entdecken, so im Podcast-Bereich.
Vor allen Dingen in Amerika.
Wir werden auch bei Demografie das natürlich erleben. Also so, ich habe einen Podcast über vergangene Zeiten, damals TM kokettiert ja auch von wegen damals, wir hatten ja nichts. Und wenn ich überlege, wie viel mühsam Schreibmaschinen geschriebene Briefe aus Altenheim ich kriege, dann stelle ich fest, dass die Nutzerstruktur da auch hochwächst und die alten Menschen können halt mit größter Not irgendwie so ein Tablet bedienen und da sich einen Kopfhörer aufsetzen und das, es ist aber, sind aber 5-6 Stunden ihres Tages, weil zu wesentlich mehr sind sie nicht mehr in der Lage auf den 20 oder 15 Quadratmeter alten Heimzimmern, auf die ihr so ihr Wirkungsraum beschränkt ist. Also ich denke, da wird sich noch notgedrungen Möglichkeit, Potenzial und noch Raum zu füllen ergeben. Mal sehen, was da passiert.
Was mir jetzt gerade in meiner Rolle als Moderator diese Runde auffällt, ist vor allen Dingen im Radio. Radio ist professioneller. Es ist ein Ausbildungsberuf. Die Leute wissen ernsthaft, was sie tun. Das ist bei mir gerade etwas eingeschränkt der Fall. Merke ich einfach. Während halt der Podcast wirklich einen guten Einstieg bietet für reines Amateurgelaber. Team Laber Podcast und so.
Camino, du bist doch Ingenieur. Dem ist doch nichts zu schwören.
Ja, ja. Ja, aber man merkt einfach diesen Unterschied. Ich weiß zum Beispiel jetzt an dieser Stelle schon nicht mehr richtig, wie ich dieses Gespräch noch weiter richtig führen kann.
Das macht doch nichts.
Was einem Professionellen sicherlich nicht ganz so schnell passiert.
Nee, sollte zumindest nicht. Und deshalb sind auch entsprechende Trainings, ist auch die Ausbildung wichtig. Ja. Ich glaube nach wie vor, etwa ein Volontariat von 2 Jahren beim Deutschlandfunk kann da schon weiterhelfen. Man kann dann auch Sprecherziehung haben und man kann auch eine Ansprechhaltung entwickeln. Das sind alles wichtige Dinge, von denen ich meine, da darf auch das Radio als Rundfunkveranstalter nicht zurücktreten. Und da sehe ich bei einigen Radioveranstaltern, die halten sich da für meine Einschätzung spürbar zu stark zurück. Also da müssten wir sowohl in die Ausbildung auch wieder stärker werden.
Ja.
Wenn ich mir einige Landesrundveranstalter anschaue, bei denen das wirklich im Argen liegt, als auch in der Fortbildung. In der Fortbildung vor allen Dingen dann auch im Bereich digitale Ausspieleformate, im Bereich digitale Recherche und solche Geschichten.
Ja, auch. Natürlich auch, was die Technik angeht. Also der Sebastian. Ich will den Sebastian nicht aus der Runde ausschließen.
Das ist genau
der Punkt, der mir nämlich aufgefallen ist in dem ganzen Gespräch. Ich habe den Sebastian komplett ausgeschlossen. Etwas ist, das man als professioneller Moderator, glaube ich, nicht tun
Seine
sollte.
Seine Technik macht es möglich, dass wir hier sprechen. Aber hier Aus- und Fortbildung, vielen Podcastern würde es verdammt gut tun, mal 3 Wochen oder 3 Monate öffentlich-rechtlichen Rundfunk so in seinen Grundlagen zu schnuppern. da müsste man, und sei es für Geld, irgendwie auch mal was anbieten und sei es experimentell. Also es geht ja wirklich um Grundlagen und es muss ja nicht gleich ein monatelanges, Online-Radio-Masterstudium sein, aber so 3 Wochen Praktikum plus so mit, was weiß ich, vormittags Schulbank, nachmittags und abends produzieren. Das wäre mal was.
Grundlagen an Moderation, wie bei mir jetzt.
Was eben Sprechtraining, der anständige Radiojournalist so an Handwerkszeug so bitteschön drauf zu haben hat.
Naja, also da gibt es ja schon eine Menge Angebote. Ne? Zum einen gibt es Praktika tatsächlich in den meisten Funkhäusern.
Okay.
Zum anderen über Praktika hinaus, die Landesanstalten für Kommunikation oder die Landesmedienanstalten bieten auch entsprechende Fortbildungen, fördern sie zumindest.
Ja.
Und zum dritten, da gibt es auch Journalistenakademien. Also wir haben beispielsweise in enger Abstimmung auch mit Kollegen von anderen Funkhäusern in Stuttgart zusammen mit der Journalistenakademie entsprechende Formate entwickelt, in denen man dann in 2 oder 3 Tagen eine Menge im Bereich Podcasting lernen kann.
Okay, da belehrst du mich über etwas, was ich eigentlich hätte wissen können. Also Landesmedienanstalten ist in der Tat eine Ressource, nach der man mal googeln sollte und mal gucken, was es da an Angeboten gibt. Ja.
Hilft da bestimmt weiter, ja. Also Sprechertraining oder solche Sachen, Moderationstraining, da wird man fündig.
Es ist aber auch andersrum. Also ich erlebe das immer an, wenn ich mal Vorträge halte oder auf Workshops zum Beispiel mit Öffentlich-Rechtlichen auch bin. Ich sehe schon auch, dass es Schnittstellen ganz viele gibt zwischen professionellem Radio, sage ich mal so, und der freien Szene beispielsweise, wenn es die technische Umsetzung angeht, aber auch Formatgestaltung. Ja, was kann man eigentlich, wie kann man sich ausprobieren? Vor allen Dingen aber auch zum Beispiel Community-Arbeit, also das Arbeiten eigentlich mit den Hörerinnen und Hörern. Das ist schon mal ein ganz anderes, wenn man ein Format einfach ins Internet stellt und sich so peu à peu eine Hörerschaft ausstellt. Und da haben auch, finde ich, die freien Podcaster extrem große Kompetenzen. Und dann sehe ich, das hatten wir eben das Thema Ausbildung, schon auch das Potenzial für wirklich tollen Nachwuchs, der dort im Podcasting-Bereich heranwächst. Und da würde ich mir schon auch durchaus ein bisschen mehr Schnittstellen wünschen. Aber Thema Sebastian, also was ich immer faszinierend in meiner Arbeit in den letzten 5 Jahren finde, ist, wie kreativ und findig und kompetent auch aus der freien Szene technische Lösungen gefunden werden. Weil ich meine, so ein Hörfunkstudio, das ist halt, wissen wir alle, das ist extrem teuer, das ist toll ausgestattet, viel Personal, was da dran hängt. Aber eben dann Sebastian mit StudioLink zum Beispiel eine Lösung zu finden, die für viele Podcasterinnen und Podcaster einfach tatsächlich was Verlässliches schafft, um Formate zu gestalten. Das, finde ich, vergisst man dann vielleicht manchmal, wenn man so drauf guckt auf die Landschaft, dass wir uns auch immer unsere eigenen Infrastrukturen am Ende schaffen müssen. Und wie professionalisiert das wieder eigentlich in den vergangenen Jahren geworden ist.
Genauso wie wir mit diesen HMC 660 Headsets ja dann irgendwann eine Lösung gefunden haben, die technisch wenigstens halbwegs adäquat ist, um gute Tonqualität zu produzieren. Und ich glaube, der Peter, was er jetzt aufhat, damit ist er nicht völlig unzufrieden, oder?
Also, siehst du, hört sich unglücklich aus.
Genau, es ist ja ein preisliches Thema. Also ja. Dadurch haben wir die Einstiegshürde quasi wir hatten ja schon diese DT297 Headsets, aber die kosten halt eben 300, 350 Euro. Und das HMC 660X, das muss man zwar teilweise modifizieren, aber dann hat man für 30, 40 Euro einen guten Einstieg, ohne jetzt, sage ich mal, viele wissen ja auch gar nicht, wenn sie einen Podcast starten, wie lange sie ihn dann wirklich machen wollen und dann irgendwie eine 4-stellige Summe gleich mal zu investieren, wenn man mit mehreren Personen podcasten möchte, das traut sich dann auch nicht jeder oder hat auch nicht jeder.
Das sollte man sich auch nicht trauen, weil das völlig bescheuert wäre.
Naja, also um da einzuschalten, wir sind nicht auf dem Hacker-Kongress, das ist aber Hacking at its best. Wir mussten uns von den Musikern und den professionellen Radioleuten zusammenklauen, was es gab. Und wir mussten das mit Software und mit dem Lötkolben so modifizieren, dass wir es gebrauchen können. Und genau darum sind wir hier, genau darum sind die Podcaster so eine kleine Subgalaxie im Hacker-Universum, finde ich. Aus genau dem Grunde. Wir wollten wissen, wie das geht. Wir haben von der Kultur und der Organisation, die es hier gibt, profitiert. Und wir sind in den letzten, in der Tat, nur 5 Jahren weit gekommen. Also ich konsumiere Podcasts aktiv vielleicht so seit 12 Jahren in Deutschland. In Schweden gab es sie etwas früher. Und ich würde sagen, seit 5 Jahren ist es enorm vereinfacht und ist die Sache auch enorm gewachsen.
Ja. Man darf auch nicht unterschätzen, was ich auch immer finde. Also wir haben jetzt ja in den letzten paar Jahren viel Diskussion auch um Audioplattformen, die das jetzt so als Markt besetzen.
Finanzierung.
Und genau, Finanzierung und so weiter. Also ich finde auch, diese freie Szene hält auch dieses Prinzip des Podcasting eigentlich als ein offenes Dateiformat oder eigentlich als eine Repräsentation von Medienformaten im freien Web irgendwie immer noch ganz schön stark hoch. Ne? Ja. Das wird immer so als Konflikt dargestellt, ja, die wollen ja alle, finden ja alle Spotify scheiße oder ja, iTunes ja. und bla bla bla. Ja, ja, ja. Aber ich finde schon auch, also wenn man so im Geiste, wenn du nochmal zurückgehst, was so Dave Weiner, was die eigentlich für eine Ideologie eigentlich auch oder sagen wir mal für Ideen mit dem Format verbunden haben. Ich glaube, er hat mal irgendwann gesagt, er wollte das gar nicht, das war gar nicht für Profis gedacht, ja. Also, sollten eigentlich Leute irgendwie Dateien ins Internet bekommen und abrufbar machen können. Und ich finde, diesen Geist hält eigentlich die Szene auch nach wie vor total hoch und ich finde es auch wichtig. Also wenn wir denken, so an Video oder so, das hat sich so stark auf eine Plattform zentriert oder auf verschiedene zwei, drei große, ja, wo das dann im Grunde nur dort stattfinden kann und dann musst du dich an deren Algorithmen ausrichten und so weiter und so fort. Also da ist so ein Sog entstanden bei vielen anderen Medienformaten oder Fotos beispielsweise ja auch, dass ich irgendwie das auch immer noch als krasse oder bewundernswerte Leistung auch der Szene hochhalten möchte, dass man sich dem erwehrt und Möglichkeiten anbieten möchte, wie das auch so bleiben kann. Ja.
Bei der Gelegenheit, so als Medienforscherin, kannst du aus deiner Sicht nochmal erklären, wieso es kein natürlicher Entwicklungsweg ist, dass wir alle irgendwann anfangen, Videos zu machen zu unserem Podcast oder vom Audio zum Videopodcaster werden? Das ist immer so die Frage, die ich von naiven Ersthörern
bekomme. Gibt es ja teilweise.
Ja, natürlich gibt es.
Gerade in Amerika, wo natürlich auch mehr Geld, die haben 10-mal so viel Hörer, die haben entsprechend auch mehr Werbebudgets, die haben auch eine höhere Toleranz für Werbung. Und wenn ich so an sowas denke wie Joe Rogan Experience, der irgendwie zweimal die Woche der macht alles auch mit Video zusätzlich.
Ach so, also sowohl als auch so.
Ja, genau.
Okay.
Aber Ayuvo, ich glaube, das wäre so, als würden wir hier den Peter fragen, warum machst du nicht auch Fernsehen?
Naja, mach ich.
Machst du auch, ne? Ein schlechtes Beispiel.
Fernsehvergangenheit, eine umfangreiche beim WDR, ne? Glaube ich, oder?
Nee, das ist Manfred. Ich hatte die
so,
beim Ende, ja.
So war das richtig. Er erzählte das eben, deswegen hatte ich das.
Ja. Aber, also ich sag mal so, ne? Also ich glaube, für viele, die das auch aus der freien Szene machen, ist es ein tolles Hobby. Und für manche ist es eine semi-professioneller Teil vielleicht ihrer Freiberuflichkeit. Mhm. Oder es entwickelt sich auch dahin zu so etwas, womit man vielleicht auch mal Geld verdienen kann und so weiter.
Gerade in Amerika ist es wirklich so, es haben dort einige wirklich angefangen, das Ganze komplett professionell zu betreiben und können davon leben. Also Dan Carlin mit Hardcore History, einer der größten sicherlich in den USA, der macht das komplett professionell und der macht 3 Ausgaben pro Jahr und kann davon leben.
Aber ich sag mal so, was ich sagen wollte, ist mehr so, also es ist, glaube ich, für viele auch einfach eine Entscheidung für dieses Format, weil es eine besondere Qualität hat, also nicht nur für die Zuhörer und Zuhörerinnen.
Auch eine Beziehungsqualität.
Genau, also es ist eben einfach auch dieses gepflegte Gespräch, dieses vielleicht miteinander zuhören, was, wie ich finde, auch immer noch in der Produktion einfach was anderes ist. Ne? Ich glaube auch zum Beispiel YouTube ist... Also bis auf Streaming zum Beispiel, da gibt es ja auch Gesprächsformate, aber es ist halt auch irgendwie häufig so eine Solo-Performance vor einer Kamera. Und ich glaube, es gibt eben immer noch genug Menschen, die gerne mit Menschen reden. Also wenn ich, Podcasting ist ja Menschen reden mit Menschen, seien sie nun hinter den Kopfhörern oder vor dem Mikrofon.
Und es gibt so viele Konsumentensituationen, wo das mit Bild gar nicht so einfach
genau,
wäre.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen.
So wichtig,
ja, du kannst halt beim Bügeln, gut, da könnte man vielleicht auch noch YouTube gucken, aber wenn du jetzt andere Tätigkeiten hast beim Autofahren
beim
oder
Zustand
sowas.
Beim Zustand des Internets in Deutschland ist das in der S-Bahn bereits schwierig. Ja.
Also es ist auch einfach eine Erzählkultur und eine besondere Medienkultur. Und es gibt natürlich auch immer noch große Fans des Radiojournalismus, leidenschaftliche Radiojournalisten, was total sich total toll finde, weil ich komme selber aus dem freien Rundfunk, aus dem freien Radio. Ja. Und das, was du vorhin gesagt hast, Sebastian, Thema Einstiegshürde. Mhm. Ich glaube schon auch, dass gerade im Videobereich die Hürden, da ein hochqualitatives Format zu produzieren, im Vergleich jetzt vielleicht zu dem, was wir mit Podcasting mittlerweile machen können, schon extrem viel höher sein können.
Sozusagen. Wobei gerade beim Video immer wieder der Hinweis kommt, kümmere dich um guten Sound.
Ja.
Das ist wirklich so das Erste und Wichtigste. Wenn dann das Bild schlecht ist, aber wenn wenigstens der Ton gut ist, dann ja, ist schon mal viel gewonnen.
Das ist die alte Schwachstelle der Fernsehleute. Ne? Ton haben die nie hingekriegt. Deshalb gibt es die Kamerateam immer noch mit 48 Kilohertz.
Schon seit Jahrzehnten nicht. Mein Opa war Tonmeister. Der hat darüber schon vor 50 Jahren geflucht, als ich kaum wusste, worüber er flucht.
Aber mit meinen Studierenden, ich mache gerade an der Uni Hamburg ein Seminar zu Hören 2.0. Und da haben wir jetzt wieder dieses Phänomen, dass so auf YouTube ja auch diese ganzen ASMR-Videos, ja, den Namen kriege ich nicht mehr aus.
Weißt du das?
Nee, das sind so quasi Flüstergeräusche, das wird mit so einem Kunstkopf aufgenommen und dann kannst du mit dem Kopfhörer dieses Video gucken und dann sprechen die mit dir oder rascheln an deinen Ohren.
Nähern sich so von hinten und machen so.
Genau, oder irgendwelche Leute mit Bürsten bearbeiten. Also das ist dann schon wieder witzig, ja, dass in einem Bild oder in einem Videoformat eigentlich diese Tonqualität vor allem entscheidend ist.
Es nennt sich Autonomous Sensory Meridian Response.
Oh Gott, genau, das hört sich nach Werberkauderwelsch ein. Das war doch über die Werbesprozesse.
Ja. Es geht letzten Endes um das Kribbeln hinten so im Kopf.
Ja, wunderbar. Genau. Okay.
Das geht natürlich mit dem Audio-Feature viel besser als mit jeder Fernsehsendung.
Ja.
Richtig. Hat seinen Ursprung auch so auf YouTube gefunden.
Genau.
Ja, eigentlich lustig, ja, dass es sich so überschneidet dann wieder.
Ja. Also machen wir doch Formatentwicklung.
Was natürlich auch stimmt, ist, man kann mit Stimme eine sehr viel nähere Verbindung mit den Zuhörern, eine sehr viel persönlichere Verbindung auch herstellen, als man es beispielsweise beim Schreiben kann. Ich bin ja wesentlich ich schreibe Artikel, um irgendwie meine Miete zu bezahlen. Und ich glaube, ich habe nicht die gleiche Fähigkeit mit der Schrift, die gleiche persönliche Nähe herzustellen wie mit der Stimme im Podcast. Also man bekommt dann halt so Mails von irgendwie von Filmregisseuren, die dann einen Dokumentarfilm machen wollen über Ariane 5 Rakete, weil ich mache halt einen Weltraumpodcast und sowas. Und ja, wir sind inzwischen sehr gut befreundet und das kam halt einfach dadurch, ja, wenn man halt eine gewisse persönliche Nähe herstellt, dadurch, dass man halt in ein Mikrofon spricht.
Ah, okay, jetzt verstehe ich, wie du meinst.
Ja, klar, also dein Leser, der den Text liest, hat nicht deine Stimme im Ohr. Ne?
Ja.
Also
genau.
Der liest den Text und hat dann irgendwie sein eigenes im Kopf dazu. Und ich finde auch die Qualität zum Beispiel vom Podcasting ist eben auch eine gewisse flache Hierarchie zwischen dem Produzentinnen und der Hörerschaft. Also das merkt man bei relativ vielen Podcasts, die so eine vielleicht eher kleine, aber eine ganz aktive Hörerschaft haben. Und das ist so auch was glaube ich, zum Beispiel bei Rundfunkhäusern oder Hörfunkhäusern, dann ist es schon wieder was anderes. Ne? Die packen dann eher ihre Sendung als Feed raus und das ist eine andere Ansprache und vielleicht auch eine andere Öffnung für Feedback aus der Hörerschaft. Und das würde ich auch als eine besondere Qualität zum Beispiel des Podcastings beschreiben.
Ja, das sind wir gerade im Umbruch. Wir sprachen ja schon darüber, dass tatsächlich auch Hintergrundmaterial stärker bereitgestellt werden muss von öffentlich-rechtlichen solche Geschichten. Und ich denke, das hat auch damit zu tun, dass natürlich insbesondere Radiojournalisten ein Stück weit in den vergangenen 20 Jahren ihre Kanzel verloren haben. Also wir haben nicht mehr so richtig Massenkommunikation gemacht wie früher. Als ich 83 beim WDR mit den ersten Radiogeschichten anfing, da war es völlig klar, dass es eine einseitige Kommunikation. Und inzwischen wende ich enorm viel Zeit auf, um aus dieser Kommunikation tatsächlich bidirektional und auch eine symmetrische Kommunikation zu machen. Also sehr viele Hörer werden zum Teil auch zu Co-Produzenten, weil sie Themen einbringen, weil sie Formate mitentwickeln. Und ich glaube, das können dann auch die öffentlich-rechtlichen Radiomacher vom Podcasting lernen.
Passiert das häufig, also mal als Frage, dass dann tatsächlich Themen aufgegriffen werden, die Hörerinnen vorschlagen?
Ja, bei uns nahezu wöchentlich. Ja.
Cool.
Ja, doch, das passiert sogar in meinem kleinen Hobby-Podcast. Also wie gesagt, handgeschriebene oder auch maschinengeschriebene Briefe, wo jemand einen Podcast über die Schreibmaschine sich wünscht, das gibt es tatsächlich. Also, oder Fernschreiben, auch war auch so ein Hörerwunsch, musste ich dann unbedingt machen. Ich habe dann tatsächlich die Experten auch dadurch eingeladen, indem ich ihnen ein Fernschreiben schickte. Die hatten natürlich noch einen. Was heute ja wirklich sehr, sehr viel Nerdtum voraussetzt, noch einen zu betreiben. Also das geht, ja.
Ja, ich habe von jemandem gehört, der das Ganze mit Kernkraft bei dir gemacht hat.
Ja. Das ist ein anderes Thema.
Ja.
Wie ist denn die Qualität der Kommentare bei euch im Radio? Ist das schon so Richtung YouTube, weil ihr eine große Hörermenge ansprecht, oder sind die qualitativ ähnlich hochwertig wie bei Podcasts? Also was heißt hochwertig halt? Man kennt das ja, wenn man ein YouTube-Video aufmacht, da sind die Kommentarspalten schon ziemlich schwierig manchmal zu lesen. Also, bei Podcasts sind die ja doch noch sehr human.
Also ich habe ja einen konservativen damals Podcast und ganz ehrlich, mein Feedback-Kanal ist die gute alte E-Mail. Kommentare sind aus und die Leute müssen mir an Hörerpost, damals TM, einfach eine Mail schreiben. Und sie schreiben eben häufig tatsächlich auch Papierbriefe. Das mag der Hörerschaft und dem Themenkreis geschuldet sein und der jeweiligen Technikkompetenz in diesen Generationen, aber es hat ja auch eine qualitative Komponente, wenn man auf diese Weise den Feedback-Kanal gestaltet. Da muss jeder seinen eigenen finden. Also ich könnte mir nicht vorstellen, zu meinem Podcast eine Kommentarspalte zu kuratieren. Also erstmal kostet es sehr viel Zeit und zum Zweiten sinkt die Qualität so furchtbar dramatisch. Ich veröffentliche ja auch recht wenig von dem Feedback. Manches verblogge ich mal ein bisschen und auf manches referiere ich einfach nur mündlich im Podcast. Und das freut die Leute dann. Nur die 20 Sekunden, wo man über ihr Feedback gesprochen hat. Das reicht auch schon. Das reicht denen völlig, habe ich gemerkt.
Also Kommentarspalten gibt es beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk seltener. Die gibt es dann häufiger auf den eigenen Seiten der Autoren.
Stimmt.
Ja. Und sehr viel dieser Kommunikation läuft dann tatsächlich auch über Twitter. Sehr viel läuft über Hörerpost, über E-Mail. Ja. Da gibt es allerdings auch immer noch Fax und Papier auch, ja?
Ja. Stimmt, Fax,
die
ja.
Qualität ist ja wie das normale Leben. Also von ein paar Beschimpfungen, die auch immer wieder ankommen.
Mit ausgeschnittenen Buchstaben so?
ausgeschnittene Buchstaben hatte ich auch schon, aber ganz, ganz selten.
Ja, genau. Den habe ich mir aufgehoben, nicht einmal.
Aber der, also überwiegend sind das durchaus dann Kommentare, da sind die Absender sehr interessiert an dem, was wir tun.
Genau.
Sie wollen ihre Meinung einbringen, sie wollen auch was beitragen zur Sendung, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Und sie wollen allerdings auch wieder dann Feedback bekommen, was wir denn dann mit ihren Angeboten machen. Und das, glaube ich, müssen Journalisten auch ein Stück weit neu lernen, dass sie das dann eben auch wieder einarbeiten in ihre Beiträge, in ihre Sendung.
Also da bin ich aber für Reziprozität. Also wenn ich von einer offensichtlich alten Dame in dieser ganz alten, wellenförmigen Handschrift aus einem Altenheim qua Absender eine mühsam geschriebene Postkarte oder Briefkarte so auf Büttenpapier bekomme, dann hole ich schon meine Schreibmaschine zumindest raus und schreibe der Dame einen gediegenen Brief, für den ich mir eine halbe Stunde Zeit nehme, damit ich das auch irgendwie ernst nehme und auch demonstriere. Also das kommt halt darauf an, was ich so bekomme. Also wenn die Leute sich sehr viel Mühe geben, dann gebe ich das auch zurück. Und das ist dann vom Zeitaufwand auch einigermaßen vertretbar, zumal es ja nicht so instantan ist. Also ob ich der Dame diese oder nächste Woche zurückschreibe, ist ihr wahrscheinlich nicht so wichtig. Aber dass ich es tue, das zählt natürlich. Oder noch viel wichtiger, eben so besondere Dinge, wenn man sie einfach erwähnt. Also das ist tatsächlich.
Das ist auch wirklich das, was wir so aus dem... Ich habe an mehreren Forschungsprojekten zur Publikumsbeteiligung gearbeitet. Da ist das genau dieser Punkt. Ne? Was machen die eigentlich mit unserem Feedback? Und das ist auch immer so ein Frustrationsmoment, ne? Wenn man so merkt, da kommt eigentlich dann wieder gar nichts zurück. Ne? Der Rückkanal ist mehrwegig. Ja? Und da muss man echt, und das meinte ich vorhin auch mit Kulturwandel. Es ist aber nicht nur Kultur- und Technikwandel, es ist tatsächlich auch etwas, was man installieren muss. Was ein Podcaster, der das alleine macht, in einem vielleicht begrenzten Ausmaß noch handeln kann, ist eben für eine große für einen großen Radiosender ein anderes Thema. Und da müssen die Ressourcen auch entsprechend aufgestellt werden, die Schulung und
wobei so weiter. Wobei ich da als Journalist durchaus die Erfahrung gemacht hat, es hilft einfach, sich mit den Lesern in den Kommentarspalten auseinanderzusetzen. Okay, ich bin nun jemand, der, bevor Journalist war, also noch also ich sag mal, Forentroll im positiven Sinn war. Ich habe versucht, möglichst viel...
Du hast geglaubt, du könntest da was bewirken?
Genau, ja. Genau, okay. Also es war ein... es war wahnwitzig. Und ich habe geglaubt, ich könnte es mit irgendwie positiven, konstruktiven Beiträgen machen.
Ah, verstehe, ja.
Anstatt mit Streit. Mit Streit ist es leichter. Hat mir daran mehr oder weniger die Zähne ausgebissen, aber man hat dabei das Schreiben gelernt und man hat dabei auch die Argumente und die Diskussionskultur in den Leserkommentaren durchaus kennengelernt. Und das hilft mir heutzutage beim Schreiben von Artikeln, weil ich ziemlich genau weiß, auf welche Aspekte die Kommentatoren sowieso eingehen würden, und dann mache ich das einfach schon im Artikel und dann kommt das auch nicht erst.
Da würde ja mancher heutige Zeitungsjournalist sich die Haare raufen, wenn er hören müsste, dass du als gelernter Ingenieur das journalistische Schreiben in Kommentarspalten in diesem Internet gelernt hast.
Tja.
Oh mein Gott.
So eine tolle Erfolgsgeschichte. Forentroll zum Podcast.
Frank, das hast du jetzt davon.
Tja, ist so.
Ja.
Nee, aber...
ja, genau.
Wahre Geschichte, was soll ich sagen? Mhm. Ja, ich habe auch gerade auf die Uhr geguckt. Ich glaube, wir sind soweit durch hier. Mhm. Ich bedanke mich bei den Teilnehmenden für das schnelle Eingreifen und ja, auch beim Peter natürlich, bei Manfred, der zwischendurch sich verabschieden musste, weil er noch viel zu tun hatte.
Schmeißt du das in deinen Podcast oder wo hören wir das dann?
Ich werde zusehen, dass ich das möglichst prominent irgendwo ins Internet schmeiße.
Das ist sehr gut. Und du informierst uns per Twitter.
Ja, okay. Denn ich sage mal, also es wird sicherlich viele Leute geben, die
das glaube ich auch.
Die
Leute wollen ja immer wissen, was ihre Lieblingspodcaster sonst noch so tun.
Genau. So, Runde 2. Ist dann weiter oben im Deutschlandradio selbst, weil das Ganze war ja durchaus als gegenseitiger Besuch gedacht, dass Radiomenschen zu den Podcastern hinabgehen und die Podcaster zu den Radiomenschen hinauf.
Na, dann macht
was
Spaß.
Allerdings nur den Umständen hier im CCL geschuldet ist.
Genau, ja, das ist auch so.
Ja. Ihr seid über dem Himmel. Über dem Himmel.
Okay.
Tschüss.
Danke, tschüss.